15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
Hallo Birgit, wie geht es dir?
Du meinst bis auf die Hitze und mein lädiertes Bein.
Ja, so in etwa.
Ja, abgesehen von diesen beiden Handicaps geht's mir gut. Und ich freue mich, wieder bei der Moderation dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Und für dein Bein wünsche ich dir alles Gute und dass du bald wieder wie eine Gazelle durchs Leben hüpfen kannst.
Danke. Aber mir würde es schon reichen, wenn ich wieder halbwegs normal gehen kann. Aber das wird schon werden. Sag, mit wem hast du denn diesmal gesprochen? Ich habe da so in Erinnerung, dass es ein fiktives Interview ist. Also ein Gespräch mit einer Person, die schon verstorben ist?
Ja, so ist es. Ich habe mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Adolf Scherf gesprochen, der ja auch Bezüge zum 15. Bezirk hat.
Ah, da bin ich ja schon sehr gespannt. Und wer hat Adolf Scherf dargestellt?
Unser Kollege Michael Kohl ist in dessen Rolle geschlüpft.
Na, dann legen wir doch gleich los mit dem Interview.
Natürlich, liebe Birgit. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichl. Unterstützt werde ich von meiner Kollegin Birgit Thiebi. Warum wir inzwischen bei 2x15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at.
Und jetzt
geht's los! Ich spreche heute mit einem österreichischen SPÖ-Politiker und Staatsmann, der von 1957 bis zu seinem Tod 1965 Bundespräsident der Republik Österreich war. Er war der dritte Bundespräsident der 1945 errichteten und 1955 souverän gewordenen Zweiten Republik. An deren Aufbau hatte er maßgeblichen Anteil. Er war auch der erste Bundespräsident, der nach einer sechsjährigen Amtsperiode wiedergewählt wurde. Sein Name ist Adolf Scherf und er hat auch Bezüge zum 15. Bezirk. Geboren wurde Adolf Scherf am 20. April 1890 in Nikolsburg in Südmähren als jüngstes Kind einer Arbeiterfamilie. Sein Vater Josef Scherf, geboren 1849, war ein gelernter Stockdrechsler aus Wien mit deutsch-böhmischen Vorfahren. Seine Mutter Magdalena Sitek, geboren 1851, war eine Bauerntochter aus dem deutsch-kroatischen Dorf Guttenfeld. Um 1880 zog die Familie mit ihren beiden Kindern nach Nikolsburg, wo Scherfs Eltern in Heimarbeit jene hohlen Glasperlen herstellten, die lange Zeit ein gefragter Artikel für den Export nach Afrika und Asien waren. Durch diesen Beruf gelangten sie zu einem gewissen Wohlstand und konnten so das Haus, in dem sie wohnten, kaufen. In Nikolsburg kamen dann Adolf Scherfs Geschwister Caroline, Johann und schließlich 1890 er selbst zur Welt. Ab März 1899 lebte er in Wien, wo seine Eltern eine Anstellung als Glasperlenbläser gefunden hatten. Adolf Scherf besuchte ab 1901 das Gymnasium in Hernals. Anschließend studierte er an der Universität Wien. 4 Wochen vor Beginn des Ersten Weltkriegs promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaften. Im selben Jahr trat er als Freiwilliger in die österreichisch-ungarische Armee ein. 1915 heiratete er die Steirerin Hilda Hammer. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. In einem, wie soll ich es sagen, ganz besonderen Interview. Besonders, weil sie ja
bereits verstorben sind.
Ja, das wollte ich sagen.
Ja, auch für mich ist das sehr ungewöhnlich. Ein solches Gespräch hatte ich noch nie. Was möchten Sie denn wissen? Und bitte, nennen Sie mich einfach Herr Scherf. Bundespräsident bin ich ja keiner mehr. Und da, wo ich jetzt bin, sind solche Titel nicht mehr wichtig.
Wie Sie wünschen. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gern über Ihre Kindheit und Jugend und Ihre Zeit im 15. Bezirk sprechen. Und vielleicht auch noch über Ihre Rolle in der Ersten Republik und am Beginn der Zweiten Republik.
Ja, gern. Darüber habe ich mich schon seit Ewigkeiten mit niemandem mehr unterhalten.
Darf ich beginnen?
Nur zu.
Sie sind ja in Nikolsburg geboren und bis zu Ihrem 9. Lebensjahr dort aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie noch daran?
Mein Leben war das eines Kindes der Kleinstadt. Mit meinen Schulkollegen machte ich Ausflüge oder Spaziergänge auf die Berge der Umgebung und bis zu dem weiter im Osten gelegenen See, der den Namen Nimmersatt trug.
Warum übersiedelte Ihre Familie dann 1899 nach Wien?
Der Grund waren Schwierigkeiten im geschäftlichen Verkehr mit dem Abnehmer der Glasperlen. Außerdem studierte mein Bruder Josef bereits in Wien. Johann hatte dort einen Lehrplatz. Meine Schwester Fanny hatte einen Posten als Dienstmädchen. So entstand in der Familie der Gedanke, wieder nach Wien zurückzukehren und musste dort von Neuem beginnen. Mein Vater war bereits vorgefahren und hatte eine Wohnung im zweiten Stock des Hauses Herbststraße 28 in Otterkring gemietet.
Wie war Ihre Volksschulzeit?
Ich wurde in Wien in der Volksschule in der Liebhardsgasse eingeschrieben. Sie bot mir manche unangenehme Überraschung. Der Ton des Lehrers war nicht so freundlich, wie ich ihn in der früheren Schule gewohnt war. Es gab weniger Schulbücher für die verschiedenen Fächer, als wir in Nikolsburg gehabt hatten. Für die 4. und 5. Klasse wurde ich in der Schule in die Schinnagelgasse eingeschult. Die Klassen waren überfüllt, es saßen 60 bis 65 Buben darin. Mir gefiel die Wiener Schule nicht, ich war aber ebenso wie in Nikolsburg ein guter Schüler.
Wie sah es in der Gegend, in der Sie wohnten, zu dieser Zeit aus?
Die Wohnung, wie auch die Schule, die ich besuchte, lagen sozusagen am Rande der Schmelz, die damals ihrer ganzen Ausdehnung nach militärischer Exerzierplatz war, auf dem die Schulkinder der angrenzenden Bezirke, also aus Neulerchenfeld-Otterkring, aus Fünfhaus, Rudolfsheim und aus Breitensee nach Herzenslust herumtollen konnten.
Hatten Sie damals das Gefühl, arm zu sein?
Ich hatte nicht das Gefühl, in Dürftigkeit zu leben, und wir galten in unserer Umgebung nicht als arm. Alle Kinder, die ich kannte, lebten ähnlich oder noch bescheidener.
Wie haben Sie Ihre freie Zeit verbracht?
Ich machte mit meinen Schulkollegen zu Fuß manchmal weite Ausflüge in den Wienerwald, einmal sogar zur Ruine Greifenstein, wobei jeder von uns zur Verpflegung von zu Hause 2 Schusterleibchen und eine Saffalade, das war eine Knackwurst, mitbekommen hatte. Manchmal marschierten wir von der Schmelz bis zur großen Donau, um dort im Freibad in der Nähe der Reichsbrücke ins Wasser zu kommen. Ich führte das Leben, das damals viele tausend Kinder in Otterkring als selbstverständlich betrachteten.
Mit 11 Jahren bestanden Sie die Aufnahmeprüfung im 1872 gegründeten humanistischen Gymnasium in der Kalvarienberggasse, das ab 1936/37 in die Geblergasse 56 übersiedelte. Sie waren ein guter Schüler. erhielten in den ersten Jahren auch Unterstützung durch ihren Bruder Josef.
Ja, Josef brachte mir so manches bei, das im späteren Leben für mich viel bedeutete. Ich erlernte die Gabelsberger Stenografie schon als kleiner Bub recht gründlich. Ihre Kenntnis war nicht nur in der Mittel- und auf der Hochschule, sondern auch im späteren Leben eine große Erleichterung für mich. Er brachte mir die Grundbegriffe der englischen Sprache bei. Ja, er unterwies mich sogar in der Grammatik des Hebräischen.
Und auch in die Welt der Politik hat sie ihr Bruder eingeführt.
Bei seinen häufigen Besuchen der elterlichen Wohnung hörte ich mit Spannung zu, wenn er mit meinem Vater in Gegenwart aller Familienangehörigen Fragen der Politik und der Weltanschauung diskutierte. Ich habe dabei viel für mein späteres Leben, für mein Lebensbild gewonnen.
Ab 1905 bekam auch die neu gegründete Volkshochschule, das Volksheim Ottergring, am damaligen Koflerplatz, der hieß von 1925 bis 1938 und dann wieder ab 1945 Ludo-Hartmann-Platz. Und der bekam eine große Bedeutung für sie.
Außer der Volksschule gab es dort auch eine reichhaltige Leihbibliothek des Volksbildungsvereines. Beide Einrichtungen besaßen für mich großen Wert. In der Bibliothek entlehnte ich gegen geringe Beträge neben deutschen Werken auch Übersetzungen von Werken der Literatur vieler Völker, von Ferdowsi bis zu Dante, von französischen und spanischen Klassikern bis zu Shakespeare. Ich entlehnte aber auch wissenschaftliche Bücher mancher Art, vor allem über Geschichte, Völkerkunde, Geographie. Im Volksheim selbst konnte ich in Kursen aus dem Munde bekannter Hochschullehrer und anderer Gelehrter das Neueste und Interessanteste über Volkswirtschaft, Geschichte, Kunst, Kunstgeschichte und über alte und neue Literatur hören.
Sie waren ja schon früh politisch interessiert und verfolgten Fragen der Tagespolitik. 1907 wurde das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt. Sie traten im selben Jahr der im Volksheimgebäude befindlichen Ortsgruppe der Jugendlichen Arbeit dabei, in der sie später auch zum Bibliothekar gewählt wurden. Und sie gehörten zu den Gründern einer illegalen sozialistischen Mittelschülervereinigung. Dadurch kamen sie mit Spitzenpersönlichkeiten der Sozialistischen Partei in Berührung. Welche Personen waren das?
Damals traten Männer wie Viktor Adler, Karl Renner, Karl Seitz, Otto Bauer und Leo Trotzki unmittelbar in unser Leben. Als ich im Juli 1909 die Matura ablegte, stand ich schon dicht am Rande des Geschehens in der Sozialdemokratischen Partei.
Nach der Matura begannen Sie mit dem Studium der Rechtswissenschaften. Wie haben Sie Ihr Studium finanziert?
Ich habe bereits von meinem 16. Lebensjahr an bis in meine Hochschulzeit durch Nachhilfeunterricht wesentlich zu den Kosten meines Unterhalts beigetragen. Auch die Studienkosten bestritt ich selbst. Anfang 1911 eröffnete mein Bruder Josef seine Advokaturkanzlei der Herbststraße und stellte mich dort an.
1911 verlobten sie sich heimlich mit Hilda Hammer, die sie in Unterrohr bei Hartberg kennengelernt hatten. Die strebsame junge Frau arbeitete in Wien als Telefonistin bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt, besuchte Französischsprachkurse und volkstümliche Universitätskurse. Bei ihrer Arbeit lernte sie auch Otto Glöckl kennen, der ebenfalls bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt beschäftigt war.
Als ich damals Unterrohr verließ, war in meinem Herzen bereits eine Entscheidung gefallen. Hilda sollte mir die Gefährtin für das Leben werden. Am 22. April 1911, an ihrem 25. Geburtstag gaben wir einander bei dem Spaziergang das Wort fürs Leben. Und ja, die Bekanntschaft, ja die Freundschaft mit Glöckl wurde zu einem großen Erlebnis und hat unser beider Leben entscheidend beeinflusst.
Am 6. Juli 1914 haben Sie an der Universität Wien zum Doktor der Rechte promoviert. Nur wenige Wochen später brach der Erste Weltkrieg aus. Sie meldeten sich als Kriegsfreiwilliger, weil dies zur Auswahl des Truppenkörpers berechtigte. Sie wollten bei einem Wiener Regiment bleiben, und zwar bei den Deutschmeistern. 1915 kamen sie dann mit dem 2. bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiment nach Graz. Im selben Jahr heirateten Hilda und sie, was nicht ganz einfach war, weil sie auf eine kirchliche Trauung verzichteten und nur eine Zivilehe schlossen.
Hildas Trauzeuge und sie verspäteten sich um etwa 1,5 Stunden, weil dieser von seinem Amt nicht rechtzeitig loskam. Aber ich wartete an jenem 2. Oktober 1915 im Wiener Rathaus. Und ich habe es nie bereut.
Sie mussten dann doch an die Front, wurden 1916 verletzt und in ein Reservespital in Innsbruck gebracht. Dann durch Bemühungen ihrer Frau und der Hilfe Otto Glöckls über Wien nach Bad Ischl geschickt. Im November waren sie dann am Isonzo stationiert, inzwischen zum Leutnant befördert. Die Lebensmittelversorgung in Wien war sehr schlecht. Ihre Frau, inzwischen schwanger, schrieb beispielsweise: In der Früh habe ich mich um Brot angestellt, fror über eine Stunde und konnte doch nichts erwischen. Am 17. April 1917 kam ihre gemeinsame Tochter Martha zur Welt. Sie hatten einige Tage Urlaub bekommen, um nach Wien zu fahren. Im Mai 1917 erwarben ihre Eltern einen Kleingarten auf der Schmelz, um etwas Gemüse und Kartoffel anbauen zu können. Im September 1918 erhielten sie einen 3-monatigen Studienurlaub. Wozu diente dieser?
Der Hauptzweck dieses Urlaubs war der, neben dem Studium 3 Monate der Gerichtspraxis zu absolvieren, die für den Eintritt in den Anwaltsberuf vorgeschrieben war. Am ersten Tag meines Wiener Aufenthaltes meldete ich mich beim Landesgericht Wien, dem ich vom Oberlandesgericht zugewiesen worden war. Ich wurde dem damals noch bestehenden Bezirksgericht Rudolfsheim als Rechtspraktikant zugewiesen. Ich wohnte mit Hilda und Martha in der Auhofstraße. Sie fuhr in der Früh in ihr Büro im 20. Bezirk. Ich in das Bezirksgericht in der Ullmannstraße, wo ich als Schriftführer Dienst machte. Und Hilda erwartete ein 2. Kind.
Am 3. November 1918 schlossen Österreich-Ungarn und die Entente Waffenstillstand. Am 11. November folgte das Waffenstillstandsabkommen bei Compiègne zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Damit endeten die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs. In Deutschland wurde die Republik ausgerufen, Kaiser Karl unterzeichnete in Schönbrunn eine Verzichtserklärung. Österreich-Ungarn zerfiel. Die Nationalitäten der Monarchie bildeten eigene Staaten oder schlossen sich anderen Nationalstaaten an. Die verbleibenden deutschsprachigen Gebiete der Monarchie gründeten die Republik Deutsch-Österreich. Bereits am 24. Oktober kontaktierte sie Otto Glöckl und hatte einen Vorschlag für sie.
Glöckl eröffnete mir, das Ende des Krieges sei zu erwarten. Die Monarchie sei im Zusammenbruch. Es gelte nun, aus den Trümmern des alten Staates etwas Neues aufzubauen. Karl Seitz habe dabei eine große Rolle zu spielen. Es sei aber so überlastet, dass man ihm zur Erleichterung seiner Arbeit einen Sekretär beigeben müsse. Ob mir das gefalle? Ich sagte ja und wurde darauf sofort zu Seitz geführt.
Das hat er sehr gut gemacht, unser Michael. Aber sag, der 15. Bezirk, ist da noch nicht wirklich vorgekommen.
Gut erkannt, liebe Birgit. Das liegt daran, dass das gesamte Gespräch 40 Minuten gedauert hat und wir daher nicht alles in dieser Folge unterbringen konnten. Teil 2, und da wird es einiges an Rudolf Seim 5 Hausbezügen geben, kommt in einer Woche, und zwar am 23.08. raus.
Ah ja, danke für den Hinweis. Was man aber schon mitbekommen hat, dass Adolf Scherf tatsächlich immer dicht am Rande des Geschehens war.
Stimmt. Und das wird sich auch im zweiten Teil des Interviews noch viel deutlicher zeigen.
Und jetzt ist wieder unsere Grätzl-Korrespondentin Karin Elise Sturm, Saufi, dran. Stimmt's?
Korrekt. Karin ist diesmal bei einer sehr ungewöhnlichen Veranstaltung dabei, nämlich bei einer Silent Walking Disco. Was ist das genau, liebe Karin? Und wo hat dich deine Grätzl-Korrespondentinnen-Tätigkeit hingeführt?
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Birgit. Heute berichte ich von einem Ausflug in den Norden des Bezirks. Ich hatte die Gelegenheit, an einer sehr coolen Veranstaltung teilzunehmen. Das hat mich angelockt, obwohl ich ja eigentlich die Grätzl-Korrespondentin Süd bin und normal aus dem Rheindorf Grätzl und dem Süden vom 15. Bezirk berichte. Was war denn nun so spannend, dass es mich über die Bahn verschlagen hat? Der Wiener Künstler Oliver Hangl organisiert nicht nur Kunstveranstaltungen in seinem Projektraum K48, sondern er macht auch Guerilla Walks, Silent Walking Concerts, Silent Gehsteigdiscos sowie Silent Boots- und Baulückenkonzerte. Nun hat er eine neue Marke erfunden, die Silent Walking Discos. Was das genau ist, das hat er mir erzählt.
Ferrer Disco im Gehen. Heute gehen wir durch den 15. Bezirk. Wir sind jetzt gerade an der Ecke Jonstraße-Hütteldorfer Straße, Eingang Meiselmarkt. Die Leute schauen alle ganz.
Wie oft
neugierig.
Hast du das schon gemacht? Das ist ja eine neue Marke bei dir im
Ja, also
Portfolio.
Die Gehsteig-Disco gibt es seit der Jahrtausendwende. Das ist eine statische Disco von Café Disco im öffentlichen Raum. Vor 2 oder so 3 Jahren dachte ich mir, wir machen Konzerte im Gehen, machen wir doch auch eine Disco im Gehen.
Oh, cool.
Und es gibt es aber ganz selten. Also es ist, glaube ich, das vierte Mal vielleicht,
okay,
dass wir das machen. Und es ist immer sehr sportlich.
Sportlich, das kann man vorstellen.
Und wir lassen uns treiben. Also wir haben, ich habe so eine vage Idee, aber
wo wir landen,
wo wir landen, wissen wir nicht.
Wieso starten wir im 15. Bezirk?
Das Projekt ist gefördert vom 15. Von der Bezirksverstehung Kulturkommission, 15. Bezirk.
Super.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Genau,
ja.
Und deswegen bleiben wir auch im 15.
Na, das
der ist aber groß genug und viel größer, als wir Zeit haben.
Ich habe die gehende Disco natürlich begleitet. Und wie das war und was ich dabei erlebt habe, können Sie in meiner Grätzl-Korrespondenz im YouTube-Kanal des Bezirksmuseums, dem BM15-Channel, in voller Länge hören. Die Website des Oliver Hangl finden Sie unter www.oliverhangl.com. Dort finden Sie unter den News alle laufenden und zukünftigen Veranstaltungen, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, weil sie so viel Spaß machen. Damit verabschiede ich mich für heute und gebe zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio.
Sehr interessant. Das war ganz neu für mich. Danke, liebe Karin und Baba.
Für die
Silent Walking Disco. Das kannte ich bis jetzt auch noch nicht. Die Langfassung auf unserem YouTube-Kanal werde ich mir sicher auch anhören.
Silent, also leise, geht es bei uns im August aber sicher nicht zu. Stimmt's, liebe Birgit?
Nein, und das ist auch gut so. Am Freitag, dem 30.08., wird ab 19.30 Uhr Karl Wiener bei uns im Museum in der Rosinergasse 4 aufspielen. Er war ja bereits bei der letzten Open Mic Night im April vertreten und wird Mundartmusik für Gesellschaftskritikerinnen präsentieren, die sich abseits der Rebellion auch an melodischen Folk, Rock, Pop mit viel Gitarren erfreuen können.
Anmelden können Sie sich auf unserer Webseite unter Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ich hoffe, dass ich fußtechnisch schon wieder dabei sein kann. Ansonsten werde ich mir das Event in der Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Ja, Brigitte, jetzt bleibt nur noch, wie gewohnt, eine Frage offen. Was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
Ja, die nächste Folge ist, wie bereits erwähnt, der zweite Teil des fiktiven Interviews mit Adolf Scherf. In der Septemberfolge spreche ich mit dem Bezirksamtsleiter für den 15. und den 16. Bezirk, Dominik Heider. Er wird uns erzählen, welche Aufgaben ein Bezirksamtsleiter hat und was es Neues in den beiden Amtshäusern geben wird.
Ja, das interessiert mich sehr. Ich freue mich schon auf diese Folge.
Ich bin auch schon gespannt. Liebe Birgit, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Es war mir, wie immer, ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Tschüss und ciao.
Baba Birgit und bis demnächst. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolf sein Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Negora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel.
Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at/podcast.